Die Predigt heute habe ich betitelt mit der universelle Leib Jesu. Und werdet gleich sehen, wie die Predigt aufgebaut sein wird. Ich fange jetzt mal an mit der Predigt. Dauert jetzt ein bisschen. Russisch-orthodoxe Kirche, syrisch-orthodoxe Kirche, koptische Kirche, assyrische Kirche, römisch-katholische Kirche, Anglikaner, Waldenser, Hussiten, Lutheraner, Reformierte, Presbyterianer, Mennoniten, Baptisten, Pietisten, Methodisten, Adventisten, Evangelikale, Brüderbewegung, Pfingstler, ich habe 5 Seiten dabei, keine Sorge, Calvary Chapel, ICF, Vineyard, Neuapostolische Kirche. Wollt ihr noch ein bisschen mehr? Ne, rein? Okay. Aber zum Glück haben wir recht, ne? Ist das nicht gut? Dass wir recht haben bei all den ganzen Leuten. Ja, ihr lacht jetzt, ne? Das ist mein Punkt heute, ja. So sieht der Leib Jesu aus. Das ist der Leib Jesu. Ja. So wird der wahrgenommen, so ist der strukturiert weltweit. Ja. Und das war jetzt, sag ich mal, eine kleine Übersicht, aber die Liste könnte man weiterführen und die Liste könnte man auch noch unterteilen. Also wenn man bei jedem dieser Kirchen den Wikipedia-Artikel anguckt, dann gibt es da noch jeweils Unterkapitel. Ja. Bei der syrisch-orthodoxen Kirche gibt es dann nochmal, keine Ahnung wie viele Abteilungen. Und bei der russisch-orthodoxen Kirche gibt es dann nochmal Abteilungen. Und bei der römisch-katholischen Kirche gibt es nochmal Abteilungen. Und so weiter und so fort. Ne? Also da könnte ich tatsächlich meine ganze Predigt mitfüllen, indem ich einfach alle Abteilungen des Leibes Jesu heute vorlese. Und das ist einerseits etwas Schönes und andererseits etwas Schlechtes. Ich möchte am Anfang erklären, warum ich das glaube. Ich glaube, es ist etwas Schönes, weil es zeigt, dass der Leib Jesu vielfältig ist. Und ich glaube, diese Vielfalt ist gut und gesund. Andererseits, und das habe ich ja schon eben mit diesem Satz gesagt, aber zum Glück haben wir recht, ist der Leib Jesu halt auch gespalten. Die verstehen sich nicht so gut alle untereinander, diese Kirchen, die ich da vorgelesen habe. Die sprechen sich teilweise gegenseitig den Glauben ab und das Heil ab. Die wollen nichts miteinander zu tun haben. Und trotzdem sagen sie alle, sie sind der Leib Christi, oder? Wir, die wir heute versammelt sind, würden mit ziemlicher Sicherheit sagen, wir zählen uns zum Leib Jesu. Oder würde jemand widersprechen, dass diese Kirche hier nicht zum Leib Jesu gehört? Okay, schon mal Bewahrung vor der Exkommunikation, sehr gut. Ich weiß nicht, wie viele mit Menschen sprecht, die nicht zur Kirche gehören. Ich empfehle es sehr, weil sonst könnt ihr nämlich keine Nachfolger Jesu sein, weil sonst könnt ihr nicht jemanden zu Jesus führen. Wenn ihr mal mit Leuten sprecht, die nicht zur Kirche gehören oder nicht zu unserer Gemeinde gehören, vielleicht auch gar keine Christen sind, dann nennt einmal den Begriff Kirche. Und über 50% werden keine Lust mehr haben, über dieses Thema zu sprechen. Glaube Jesus, okay. Ich glaube, Leute haben richtig Bock auf Jesus. Das ist meine Erfahrung. Wenn wir Jesus darstellen als der, der ist, das suchen Leute. Nur auf Kirche haben Leute keine Lust. Sobald du kommst mit Kirche, und wir sind da ja als Freikirchler, ja, wir sind ja keine Kirche, wir sind eine Gemeinde. Das ist Wortklauberei, das ist dasselbe Wort. Wir sind eine Kirche und sobald du mit Kirche kommst, haben die Leute keine Lust mehr, weil sie sagen, naja, Kirche macht halt viel Blödsinn, Kirche hat mich enttäuscht und ihr Christen mit euren ganzen Kirchen seid euch ja selber nicht einig. Also es gibt ja nur eine Gruppe, die verstrittener ist als Christen und das sind Politiker. Danach kommen direkt die Christen. Das ist die Wahrnehmung der Leute. Die Muslime treten dann auf und sagen, wir sind nicht gespalten. Es gibt nur einen Islam, was Quatsch ist. Es gibt auch da verschiedene Richtungen. Sunniten, Schiiten, Aleviten, Sufis und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Unterkategorien. Das wollen die nur nicht so darstellen. Aber ein großer Vorwurf, auch von Muslimen zum Beispiel, ist, ihr habt so verschiedene Bibeln. Jede Kirche benutzt ihre eigene Bibel gefühlt, von außen betrachtet. Ihr habt verschiedene Kirchenoberhäupter. Die Katholiken haben den Papst und dann gibt es Gemeinden, die haben überhaupt kein großes Oberhaupt. Und dann gibt es irgendwelche Bünde, die haben dann einen Vorstand. Also ihr habt alle verschiedene Oberhäupter. Ihr habt alle verschiedene Kirchen. Ihr seid euch nicht einig. Was bitte soll das für ein Glaube sein? Der ist ja so uneindeutig. Woher soll ich dann von außen wissen, wo ich hin soll? Also wenn jetzt jemand kommt und sagt, wer von denen hat denn jetzt recht? Also ich möchte Christ werden. Ja? Die sagen alle, sie sind Christ. Zu wem gehe ich jetzt? Was würdet ihr sagen? Ja, zu uns, gell? Wir haben ja recht. Also ihr merkt schon ein bisschen das Problem von außen vielleicht, ne? Das kaufen die Leute vielleicht nicht ganz ab. Wenn du sagst, ja, da gibt es ganz viele. Die haben alle Unrecht, wir haben recht. Das sagt ja jeder. Der Universalleib Jesu ist leider nicht so effektiv, wie er sein könnte, das glaube ich. Und jetzt könntest du dich fragen, warum reden wir heute über verschiedene Kirchen? Das betrifft doch mein Leben gar nicht. Ich hätte gerne so eine Sonntagspredigt, die mein Leben betrifft. Es betrifft dein Leben nicht, wenn du keine Lust hast, Menschen zu Jesus zu führen. Ja, dann ist die Predigt heute leider langweilig für dich. Wenn du Lust hast, Menschen zu Jesus zu führen und wenn du den Auftrag von Jesus ernst nimmst, dann ist das ein sehr relevanter Punkt. Und wir müssen eine Antwort darauf haben, wie gehen wir damit um, dass wir von einem einzigen Herrn sprechen, so wie es die Bibel sagt. Ein Herr, richtig? Eine Taufe, was ja auch de facto nicht stimmt. Dann gibt es da Kindertaufe und dann gibt es da irgendwie Wiedertäufer und dann gibt es da dies. Aber die Bibel sagt, ein Herr, ein Leib, eine Taufe, ein Glaube. Wie gehen wir damit um? Das versuche ich heute ein bisschen zu erörtern. Zunächst einmal möchte ich darstellen, der Leib Jesu ist vielfältig und die Bibel zeigt uns das. In Offenbarung Kapitel 7, die Verse 9 und 10, dort steht Folgendes in der Vision von Johannes. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweigen waren in ihren Händen. Hier ist der Verweis auf Palmsonntag, ne, damit ich hier was drin habe. Eine große Schar, alle möglichen Länder, Nationen und Sprachen. Als Christ kannst du kein Rassist sein. Möchte ich ganz klar sagen. Ist unmöglich. Die Bibel macht klar, dass Gott keinen Unterschied macht von Herkunft, Hautfarbe und Sprache oder Geschlecht oder Gesellschaftsstand. Wir alle sind eins vor dem Herrn. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Christen haben in der Vergangenheit große Fehler gemacht, denn auch Christen waren in der Vergangenheit große Befeuerer von Rassismus. Leider. Zum Glück waren es auch Christen, die dagegen gekämpft haben, maßgeblich. Aber wir als Christen können keine Rassisten sein. Habt ihr schon mal so alte Jesus-Filme geguckt? Ihr habt schon mal so einen alten Jesus-Film geguckt? So eine alte Jesus-Verfilmung? Okay, ein paar. Wie sieht denn Jesus in diesen Filmen aus? Relativ europäisch. Lange Haare, ne? So, vielleicht so ein kleinen Bart, aber es ist kein so ein Mullerbart, ne? Also so, schon so. Rasiert, ne? Also so gestutzt. Wenn ihr mal nach Indien guckt, wie Christen da Jesus darstellen, wisst ihr, wie der da aussieht? Wie ein Inder. Dann würden wir sagen, hä, aber so sah der ja nicht aus. So wie du ihn dir vorstellst, sah er auch nicht aus. Wie sah Jesus mit großer Wahrscheinlichkeit aus? Ähnlich wie die Leute, die hier in den Dönerbuden stehen. Ja? So sah der aus. Jesus war ein Jude aus dem Nahen Osten. Das war kein Europäer. Ja? Das Christentum ist auch keine europäische Religion im Übrigen. Die ersten Christen waren Afrikaner, zum Beispiel. In Nordafrika. Also, hier merken wir schon, wir sind natürlich auch kulturell beeinflusst. Wir denken, ja, so ist das Christentum. Das sind die Formen, so macht man Gottesdienst, so betet man, diese Lieder singt man. Wenn ihr in eine andere Kultur kommt, werdet ihr merken, die singen ganz andere Lieder. Ich war das dieses Jahr noch? Oder letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, mit ein paar Südkoreanern zusammen. Die haben mich eingeladen als Sprecher und war da auf einer Freizeit, ja, von diesen Koreanern. Und dann haben wir Lobpreis gemacht. Die meisten Lieder waren die Lieder, die wir hier gesungen haben. Aber dann hat man einen so einen Abend gehabt, wo man das Opfer einsammelt. Ja? Und das war dann schon ein bisschen anders, als ich das kenne. Ja? Da hat man dann angefangen zu tanzen und ist im Kreis gelaufen und hat dann so immer so beim Vorbeigehen was reingeworfen. Ja? Das ist ganz anders, als wir das machen. Ne? Wir sind so schön deutsch, ne? Wir machen das mit Banküberweisung anonym. Ja? Oder so beim Rausgehen. Da war das so ein richtiges Fest, da ist man rumgelaufen, hat getanzt und hat gesungen und dann hat man das Geld reingeworfen. Das ist eine andere Form, ne? Aber es ist derselbe Glaube. Und ich glaube, dass wir manchmal als konservative Christen etwas verwechseln. Manchmal versuchen wir Dinge zu bewahren, die es nicht wert sind, bewahrt zu werden. Die den Streit und den Kampf nicht lohnenswert sind. Und das sind Formen, besonders Gottesdienstformen oder sonstige Dinge, die kommen und gehen. Sage ich euch. Wir haben alle unsere Traditionen. Wenn wir schimpfen, dass bestimmte Kirchen Traditionen haben, wir haben das ganz genauso. Die sind nur nicht ganz so alt, unsere Traditionen. Aber wir haben unsere Traditionen. Und andere Kirchen haben ihre Traditionen. Traditionen kommen und gehen. Darum, glaube ich, lohnt es sich nicht, um die zu kämpfen. Es lohnt sich, um das zu kämpfen, was die Bibel den Glauben an Jesus Christus beschreibt. Den Glauben an den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Vielleicht denkst du, ja gut, aber da gehört ja einiges dazu. Also, man muss ja die Bibel verteidigen. Ja und nein. Wenn wir sagen, wir verteidigen die Bibel, ich fordere euch heute ein bisschen heraus, also einfach mal so ein paar Gedankenanstöße, bevor wir gleich in ein paar Texte reingehen. Wenn wir sagen, wir verteidigen die Bibel, was verteidigen wir? Zunächst einmal unser Verständnis der Bibel. Denn auch wenn du wieder in andere Kirchen und Kulturen guckst, wirst du merken, oh hoppla, die lesen dieselbe Bibel, dieselben Texte und die verstehen manche Sachen anders. Ich kann euch gleich eines sagen, dass wir gerettet sind aus Gnade, aus der Barmherzigkeit Gottes, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus, ist das Grundbekenntnis aller Kirchen. Wer das nicht bekennt, ist keine christliche Kirche. Aber alle christlichen Kirchen bekennen das. Alle Kirchen, die ich vorher vorgelesen habe, bekennen das. Dass wir gerettet sind, allein aus Gnade, durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und nun gibt es aber sehr viele Unterschiede, die natürlich wichtig sind. Zum Beispiel Taufe. Taufe ist kein unwichtiges Thema. Und trotzdem gibt es da große Unterschiede in den verschiedenen Kirchen. Wir müssen erst einmal anerkennen, dass das so ist. Ich glaube, wir müssen lernen, ein bisschen reifer, mündiger und damit auch entspannter zu werden, wenn es darum geht, dass Menschen eine andere Meinung haben als du. Und ich glaube, ein großer Grund, warum wir da unentspannt sind, ist das typische Sprichwort hier aus dem Süden, was der Bauer it kennt, das frisst er it. Ich glaube, dass wenn wir anfangen, diese Menschen kennenzulernen, dass wenn wir Nachfolgern von Jesus begegnen, die anders glauben als wir, dass wir vielleicht manchmal auch lernen, entspannter zu werden. Jedenfalls ist das meine Erfahrung und ich würde sie jedem wünschen. Ich bin jemand, der zutiefst überzeugt ist von dem, was ich glaube. Versteht mich nicht falsch. Man muss nicht so ein Fähnchen im Wind sein, das sagt, doch, ist ja alles egal. Nee, ich bin schon sehr überzeugt von dem, was ich glaube. In den allermeisten Dingen. Ich meine, ich debattiere beruflich momentan. Ja, ich muss Debatten führen mit Leuten, die meine Position herausfordern. Natürlich muss ich überzeugt sein. Und gleichzeitig merke ich aber, dass ich nicht mehr eine innere Unruhe bekomme, wenn jemand mir begegnet, der was anderes glaubt. Und wisst ihr, warum ich glaube, dass das geschieht? Weil ich in meinem Glauben fest gegründet bin. Je fester ich in meinem Glauben gegründet bin, desto entspannter kann ich sein, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich glaube, da, wo wir unentspannt werden, da, wo wir aufbrausend werden, da, wo wir unvernünftig werden, zeugt es eher von einer eigenen Unsicherheit. Es gibt eine Gemeinde in der Bibel, die dieses Thema Spaltung und auch die folgenden Themen, die ich jetzt noch nennen werde, ziemlich gut repräsentiert. Das ist die Gemeinde in Korinth. Die Gemeinde in Korinth ist eine relativ große Stadt gewesen, Korinth. Kann sich rühmen, ne? Eine von den Aposteln gegründete Gemeinde und so weiter, ne? Noch aus erster Hand und so. Und die Gemeinde hat großen geistlichen Aufbruch erlebt. Der erste Korintherbrief, den wir haben, ist eigentlich vermutlich der zweite Korintherbrief. Man vermutet, es gab quasi einen nullten Korintherbrief, den wir aber nicht haben. Man vermutet, dass es da bereits einen Austausch gab zwischen Paulus und den Korinthern und dass die Korinther jetzt an Paulus Fragen geschrieben haben. In einem Brief, den wir auch nicht haben. Das sehen wir am Korintherbrief, den wir haben. Denn da sagt Paulus zum Beispiel, von dem, was ihr geschrieben habt, darauf möchte ich antworten. Also da sehen wir, da gab es bereits einen Wechsel, einen Austausch. Und Paulus möchte jetzt Antwort geben auf ein paar Probleme in dieser Gemeinde. Paulus möchte aber nicht nur Antworten geben auf Fragen, sondern er fängt auch an, besonders am Anfang, die Gemeinde zu ermahnen. Und ich lese mal vor, was diese Ermahnung denn ist. 1. Korinther Kapitel 1, Abvers 10. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Dieses Wort ermahnen hier im Urtext kann auch sowas heißen wie ich bitte euch. Also Paulus kommt jetzt nicht unbedingt mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern er sieht eine große Not in der Gemeinde in Korinth. Er sieht, das, was ihr da tut, wird euch hindern, den Auftrag Jesu auszuführen. Und was war das grundsätzliche Problem? Er sagt, sein Wunsch ist, dass ihr keine Spaltungen zulasst, Schisma im Griechischen, ja, sondern dass ihr vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und derselben Überzeugung. Und diese beiden Begriffe, Gesinnung und Überzeugung, sind sehr interessant. Was Paulus hier ganz bewusst betont, ist Folgendes. Die Einheit, die ich mir bei euch wünsche, ist keine Einheit, die erst einmal auf Emotionen gegründet ist. Das ist sehr interessant. Wir würden ja eigentlich sagen, hey, aber die Einheit der Christen ist doch eine Liebesgemeinschaft. Liebe ist aber nichts Sentimentales. Liebe hat nichts mit Sentimentalität zu tun. Du kannst dich, besonders Männer erfahrungsgemäß, können sich relativ schnell in eine Frau verlieben, einfach auch nur von dem, wie sie aussieht. Das ist Sentimentalität, okay? Das ist Emotionalität, die kommt und geht. Die Liebe, von der die Bibel spricht, ist etwas, was sich auslebt, was aus einer Überzeugung heraus handelt für den anderen. Das ist Liebe. Und deswegen spricht Paulus hier ganz bewusst diese beiden Begriffe, Überzeugung und Gesinnung. Er sagt, die Einheit, die ich mir bei euch wünsche, ist eine Einheit aus Überzeugung heraus. Nicht aus Sympathie. Nicht aus Emotionalität heraus. Sondern aus einer Überzeugung, die gegründet ist in Jesus Christus. Nur so funktioniert der Leib Jesu. Und so funktioniert auch der Leib Jesu weltweit. Da, wo ich mich mit Leuten zusammensetze, die sich im sonstigen Leben nie getroffen hätten. Ich meine, diese Zusammensetzung von Menschen gäbe es sonst nicht. Und vielleicht sind hier manche unter euch, wo ihr sagen würdet oder wo du sagen würdest, pff, mit dem kann ich nicht so. Trotzdem musst du anerkennen, dass er dein Bruder ist oder deine Schwester. So wie man es in sich in der biologischen Familie nicht raussuchen kann, kann man das auch nicht im Leib Jesu. Du kannst dir nicht raussuchen, wer deine Geschwister sind. Der Herr kennt die sein. Der Herr sucht sich das raus. Und das heißt, Paulus sagt zunächst einmal, wir müssen verstehen, dass der Leib Jesu nichts zu tun hat mit dem, was du jetzt toll oder blöd findest. Sondern der Leib Jesu ist ein Fakt. Ein Fakt, der nicht sichtbar ist. Denn das Reich Gottes ist inwendig in den Menschen. Er ist nicht sofort sichtbar. Ich meine, wenn ich dich fragen würde, wie hundertprozentig bist du sicher, dass dein Nebensitzer gerettet ist, müsste die Antwort sein, wir haben nie hundertprozentige Sicherheit über den anderen. Das kann ich ja nie sagen. Ich meine, er könnte der beste Schauspieler der Welt sein. Oder vielleicht ist da etwas in ihm verborgen, was er einfach nie sagt. Ich kann ja nicht für jemand anderen bürgen und sagen, ich bin mir 100% sicher, der ist auf jeden Fall gerettet. Und trotzdem sollen wir uns gegenseitig anerkennen als Brüder und Schwestern. Ja, auf welcher Basis? Nicht auf Basis von Sympathie, sondern auf Basis von dem, was ich von Jesus in dem anderen sehe. Unter anderem, welches Bekenntnis der andere abgibt. Unter anderem, wie der andere lebt. Die Bibel sagt zum Beispiel, wenn du behauptest, du liebst Gott, aber du hast deinen Bruder, bist du ein Lügner. Und keine Wahrheit ist in dir. An der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Daran zum Beispiel kann ich erkennen, ob jemand mein Bruder ist. Wenn er Liebe ausübt und sein Bekenntnis auf Jesus Christus ist. Also es ist keine Gemeinschaft, die sich gründet auf Sympathie. Und nun sagt er aber, das Grundproblem ist, dass die Leute sich auf Menschen berufen, die bestimmte Dinge lehren oder leiten. Ich gehöre zu dem. Ja, ich gehöre zu dem. Aber der ist viel besser. Und der hat eigentlich recht. Und der ganz Schlaue sagt dann, ja, ich gehöre nur zu Jesus. Ja, ich brauche ja keinen, der über mir steht. Und Paulus sagt, warum tut ihr das? Ja, es gibt Menschen, die uns dienen. Es gibt Menschen, die im Wort dienen. Es gibt Menschen, die diakonisch dienen. Es gibt Menschen, die eingesetzt sind als Leiter. Zum Beispiel Älteste und Diakone. Aber diese Menschen werden niemals Rechenschaft abgeben für deinen Glauben. Das können sie nicht. Diese Menschen werden Rechenschaft abgeben für das, was sie gesagt haben, ja. Und die Bibel warnt davor, dass man nicht leichtfertig über Gottes Wort reden soll. Aber für deinen Glauben kann niemand gerade stehen als du selbst. Und deswegen sagt Paulus hier, nee. Niemand beruft sich bitte auf mich. Ich bin ein Diener am Hause Gottes. Dein Glaube ist deine Sache. Dein Glaube ist deine Sache. Niemand kann dich zwingen, etwas zu glauben. Und das bedeutet schlussendlich, die Einheit, die Paulus lehrt, hier schon über den Leib Christi, ist eine Einheit, die sagt, ja, wir brauchen Menschen, die uns vorgestellt sind, denen wir auch nachfolgen. Aber mein Glaube münzt auf Jesus allein. Wir müssen lernen, da einen Unterschied zu machen. Und in allem, was gesagt wird, ganz besonders in dem, was ich zum Beispiel predige, müsst ihr prüfen. Das ist eure Aufgabe. Diese Aufgabe kann ich euch nicht abnehmen. Was ich tun kann, ist, nach bestem Wissen und Gewissen das zu verkündigen, von dem ich überzeugt bin. Und ich bin mir sicher, schon allein in dieser Predigt wird es Leute geben, die mir nicht zustimmen. Das ist okay. Eure Aufgabe ist zu prüfen. Ich hoffe, dass sich niemand auf mich beruft. Und es gibt es ja, dass man sagt, ja, aber der Prediger hat das frei gesagt. Ja, also, wenn Roger Libby das sagt, dann stimmt das. Nein. Auch dieser Mann macht Fehler. Auch Billy Graham hat Fehler gemacht. Auch Martin Luther hat Fehler gemacht. All diese Menschen haben Fehler gemacht. Jesus Christus hat keinen Fehler gemacht. Beruf dich doch erstmal auf das, was klar ist. Und deswegen versuche ich, auch gerade im evangelistischen Kontext, die Hürde nicht zu groß zu setzen. Ich bekehre Menschen nicht zu meiner Theologie. Wenn ich Menschen sage, hey, bei mir findest du die ganze Weisheit, ich bin der Einzige, der die Bibel versteht, ja, dann binde ich Menschen an mich. Wisst ihr, was ich verkündige? Den Tod und die Auferstehung von Jesus. Das ist das Zentrum des Christentums. Der Tod und die Auferstehung von Jesus. Ein Ereignis in Raum und Zeit, das ich verkündige. Das Wort evangelisieren ist ein relativ neues Wort, das ich auch mittlerweile nicht mehr so mag, weil es so ein bisschen Tendenzen hat in der Geschichte, was Falsches zu vermitteln. Was die Bibel eigentlich lehrt ist, wir sind Zeugen. Das ist ein altes Wort, muss man versuchen, ins Neudeutsche irgendwie zu übersetzen. Aber im Prinzip könnte man es in dem juristischen Fachjargon so nehmen. Wir sind Berichterstatter, könnte man sagen. Wir sind Berichterstatter von einem Ereignis, nämlich vom Tod und der Auferstehung von Jesus. Und davon berichten wir. Wir sagen, hey, das ist passiert. Da ist was geschehen in der Geschichte und das hat was mit dir zu tun. Davon würde ich dir gerne erzählen. Das ist unser Auftrag. Und mehr erstmal nicht. Und wenn wir die Hürde ansetzen zu sagen, aber du musst mir auch in allen sexualethischen Belangen gleich zustimmen, du musst mir in allen Sachen zustimmen, was die Geistesgaben angeht, du musst mir in allen Sachen zustimmen, was die Rolle der Frau angeht und so weiter und so fort, dann setzt du die Hürde so hoch, dass du im Prinzip sagst, du kannst erst Christ werden, wenn du meine Meinung annimmst. Das ist lächerlich. Und das ist Stolz. Glauben wir wirklich an den Geist Gottes und an die Kraft des Evangeliums, dann geben wir Menschen Freiheit. Und das macht Paulus hier. Paulus hätte die Situation nutzen können, ne? Er hätte das nutzen können, um zu sagen, die anderen, naja, aber ich, auf mich könnt ihr euch berufen. Er hätte das machen können. Er hat sich gewehrt dagegen. Und Paulus war mit den Aposteln auch nicht in allem einig, zum Beispiel mit Kephas, also mit Petrus. Die hatten zum Beispiel auch so einen Streit in Galater, könnt ihr das nachlesen. Wo sie gesagt haben, also wo Paulus gesagt hat, Petrus, du handelst hier nicht richtig. Ich bin nicht einer Meinung mit dir. Er macht ihn weder schlecht, noch erhebt er sich selber. Er sagt, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, berufst du dich auf Christus? Und seine rhetorische Frage, ist Christus denn zerteilt? Müssen wir aus ganzem Herzen beantworten mit Nein. Christus ist nicht zerteilt. Es gibt einen Leib. Und wenn wir das glauben, dann lernen wir vielleicht, dass der Leib nicht so klein sein kann, wie ich ihn annehme. Das wäre schrecklich. Wenn ich sage, der Leib Jesu sind nur die, die in allem mir zustimmen. In Markus 9 gibt es eine sehr interessante Stelle. In Vers 38 bis 40. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben, und wir wehrten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das ist eine sehr interessante Stelle. Also da ist jemand, müssen wir uns mal vorstellen, ne? Jesus predigt ja. Und Leute glauben an ihn. Und wir haben uns ja so vorgestellt, dass dann alle Jesus hinterherlaufen, ne? Offensichtlich nicht. Offensichtlich gab es Menschen, die haben angefangen, an das zu glauben, was Jesus gesagt hat, aber sie sind dann nicht ihm hinterhergelaufen, sondern sie haben selber angefangen, das umzusetzen. Und die Jünger sagen, also, der läuft nicht mit uns mit. Der kann nicht richtig sein. Wir haben ihm gesagt, er soll das lassen. Und ich finde die Antwort von Jesus so interessant. Die versetzt uns eigentlich in Schrecken, wenn wir das ernst nehmen. Jesus sagt, wieso, er beruft sich auf mich. Dann lass ihn doch machen. Da würden wir sagen, also Jesus, das ist ja schon sehr naiv, oder? Also ich meine, der könnte ja auch ein Irrlehrer sein, oder der könnte falsch liegen, oder der könnte ja alle belügen. Das ist doch total naiv, was Jesus da sagt. Werdet es ihm nicht. Jeder, der in meinem Namen Wunder tut, der kann mich auch nicht schmähen. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das ist ja total naiv. Total einfältig, oder? Nein. Sondern Jesus macht einen Punkt klar. Er ist das Zentrum seines Leibes. Er ist das Zentrum seines Leibes. Und nicht mal Jesus hat erwartet, dass alle mit seiner Truppe mitlaufen. Das finde ich so krass. Dass nicht mal Jesus sagt, also wer zu mir gehört, der muss aber hier auch bei Fuß. Selbst diesen Leuten gab Jesus Freiraum zu sagen, doch, sie tun es in meinem Namen, wehrt es ihm nicht. Jetzt könnte man anmerken, dass es da eine andere Stelle gibt, zum Beispiel im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Ja, aber Jesus sagt, auch wer nicht für uns ist, der ist gegen uns. Das steht gar nicht da. Jesus sagt da, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und da geht es um die Frage, wer sich nicht auf Jesus Christus bekennt, der ist kein Christ. Punkt. Und es gibt solche Leute, es gibt Pfarrer, die sind Theologen, die sind Vorsteher einer Kirche, aber sie lehnen den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus ab. Das gibt es. Das sind keine Christen. Punkt. Da gibt es keine Hoffnung. Der erste Korintherbrief sagt, wer nur in diesem Leben auf Jesus hofft, sprich, wer einfach nur versucht, ein guter Mensch zu sein, indem er das umsetzt, was Jesus gesagt hat, der ist der Ärmste von allen. Der Ärmste von allen Menschen. Weil es eine Hoffnung ist, die niemals eintreten wird. Wenn die Hoffnung nur auf dieses Leben begründet ist, dann muss jeder verzweifeln. Aber wenn wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht, in Jesus Christus, dann hat sie Bestand. Und Jesus sagt, ihr müsst euch auf mich berufen. Wir haben letztes Jahr eine Debatte gehabt mit einem Theologen, Dr. Breuer, über die Auferstehung von Jesus. Und er bezeichnet sich als Christ, aber er hat in der Debatte gesagt, er glaubt, das Grab war nicht leer. Der Leichnam von Jesus ist da drin verrottet. Was bleibt dann? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, was ist dann mit mir? Dann wird mein Leichnam verrotten und damit bin ich weg. Das ist die Vorstellung. Damit ist es vorbei. Wir müssen den Kern des Christentums umso höher halten, damit wir verstehen, dass wir dadurch eine Herzensweite bekommen. Wenn wir sekundäre Dinge zu primären Dingen machen, geraten wir auf Abwege. Wenn wir anfangen, über lauter Dinge zu streiten, die nicht im Zentrum stehen, spalten wir den Leib Jesu. Und umso mehr müssen wir das, was im Zentrum des Evangeliums steht, verteidigen und verkündigen. Der Kontext dieser Stelle ist unglaublich interessant in Markus 9. Wenn wir nämlich die Verse davor anschauen, dann geht es da um die Frage, wer der Größte ist im Reich Gottes. Und wenn wir uns also jetzt die ganze Liste von Kirchen angucken, die ich vorher durchgelesen habe, dann könnte man so die Frage stellen, oder könnte man so drauf münzen, jede von dieser Kirche stellt sich so die Frage, wer ist denn die beste Kirche? Es gibt jetzt die ganzen Kirchen. Mit wem bist du denn am zufriedensten, Jesus? Mit uns, oder? Wir, oder? Das wäre der Kontext hier in Markus 9. Diese Frage stellen die Jünger. Die haben miteinander gestritten. Das müsst ihr euch vorstellen. Die laufen mit der Jesus her. Also ich glaube, er findet mich am besten. Nee. Ich habe mehr Dämonen ausgetrieben als du. Ja, aber ich habe mir mehr gemerkt von dem Jesus, was Jesus da geprägt hat an der Bergpredigt. So haben die geredet miteinander. Und Jesus dreht sich um und sagt, er nimmt ein Kind. Er sagt, wer der Erste sein will, sei der Letzte und sei von jedem der Diener. Er nimmt ein Kind, nimmt es in die Arme und sagt, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Jesus sagt, wenn du wirklich an mich glaubst, wird es sich an deinen Werken zeigen. Und die haben sich alle gestritten über ihre Position und Jesus macht es klipp und klar, wer der Höchste ist im Reich Gottes. Je mehr du demütig bist und liebst. Jesus lehrt sie Demut. Die Jünger waren keine Kinderfreunde, das sehen wir in den Evangelien. Die haben immer wieder so versucht, die Kinder wegzuschicken. Die haben gesagt, die Kinder nerven. Ja, weg mit denen. Jesus stellt sie immer wieder in die Mitte und sagt, du musst demütig werden. Du musst lernen, demütig zu werden, damit du deinen Platz im Reich Gottes bekommst. Was hat das mit dem weltweiten Leib Jesu zu tun? Es hat damit zu tun, dass wir vielleicht von uns selber wegschauen. Dass wir über unseren Tellerrand schauen und uns mit den Leuten beschäftigen, die auch zum Leib Jesu gehören, aber denen es schlechter geht als wir. Ich meine, wir unterstützen Missionare, was ich sehr gut finde. Und ich glaube, es lohnt sich, mal einen Blick hineinzuwerfen in das, was weltweit im Leib Jesu geschieht. Und wie gut und privilegiert es uns hier geht, als Christen. Und trotzdem fangen wir an zu meckern, sobald die Regierung eine einzige Sache macht oder sagt, die wir nicht toll finden. Keiner von euch wird hingerichtet für seinen Glauben. Niemand. Ihr werdet nicht einmal verfolgt für euren Glauben. In dem Sinne, dass Leute eure Wände beschmieren, in eure Häuser einbrechen, euch beschimpfen auf der Straße. Niemand von euch erlebt das, okay? Bin ich 100% sicher. Wir bekommen manchmal kritische Rückmeldungen von Menschen. Das war's, okay? Selbst in meinem Dienst, wo ich rumgehe und Debatten halte, ja, Leute beleidigen mich. Das ist alles. Was Schlimmeres passiert mir nicht. Wir haben auch schon Drohungen bekommen, okay? Aber das ist auch oft nur Gerede. Mehr passiert hier nicht. Woanders werden Menschen hingerichtet für ihren Glauben. Glaubt ihr, die haben Zeit, sich darüber zu streiten, welche Kirche jetzt recht hat? Glaubt ihr, die haben Zeit, darüber zu streiten, welcher Pastor jetzt der beste Pastor ist und welcher Prediger online der beste Prediger ist? Glaubt ihr, die haben wirklich Kapazität dafür? Wir haben Kapazität dafür. Das ist eine harte Aussage, aber ich bin überzeugt davon. Ich glaube, wir haben so viel Kapazität als Christen, uns in jeden Streit unserer Gesellschaft einzumischen, weil wir unserem Auftrag nicht nachgehen. Nämlich den Leib Jesu in der Welt größer zu machen. Wenn wir uns ins Ziel setzen, Jesus zu verkündigen, wenn wir anfangen, über den Tellerrand zu schauen und demütig werden, was nicht heißt, wir dürfen nicht überzeugt sein, was nicht heißt, wir dürfen nicht zu unserer Theologie stehen. Bin ich voll dafür. Ja? Es gibt bei dieser Kirchenliste gibt es einige Dinge, wo ich sagen würde, das finde ich Quatsch, was die glauben. Es ist so. Würde ich nie glauben. Aber deswegen gehöre ich noch nicht zu dieser Kirche. Wenn ich das glauben würde, wäre ich Teil dieser Kirche. Es gibt ganz viele Sachen, die ich nicht glaube, was bestimmte Kirchen lehren. Mein Auftrag ist, überzeugt zu sein von dem, was ich glaube, die Menschen zu suchen, die zum Leib Jesu gehören, mich mit denen zusammenzutun und gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Das ist mein Auftrag. Und die Korinther wurden da herausgefordert. Im 2. Korintherbrief geht es dann um die Sammlung für eine andere Gemeinde. Und Paulus sagt, also die anderen haben sehr gut gespendet. Was mit euch? Und dann sagt er schon so, also ich bin überzeugt, ihr werdet das auch sehr gut machen. Es ist schon so eine gewisse Kritik, weil die Korinther waren so überzeugt von sich selbst. Die waren so aufgeblasen in ihren geistlichen Gaben und so, aber da war ganz viel Missstand in ihrer Gemeinde und sie waren ein Stück weit verblendet für das, was außerhalb geschah. Und Paulus macht ihnen klar, es gibt mehr als ihr. Es gibt nicht nur deinen Leiter, es gibt nicht nur deine Kirche, es gibt nicht nur deine Vorstellung und deine Geistesgabe, sondern Paulus im gesamten Korintherbrief fügt immer wieder Dinge zusammen, gerade auch wenn es um die Geistesgaben geht, sagt er, hey, ihr seid ein Leib. Das ist was Universelles. Du bist nicht einfach nur, ja, du und Jesus, sondern es gibt einen großen Leib Jesu, wo du ein Teil von bist. Finde deinen Platz in diesem Teil und stärke das Schwache. Finde deinen Platz in diesem Teil und sei demütig. Finde deinen Platz in diesem Teil und habe Anteil daran, wenn ein anderes Glied schwach oder krank ist. Das ist natürlich besonders für die Lokalgemeinde wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig für die weltweite Gemeinde. dass wir beten für andere Christen. Hey, die besten Gebete, die du sprechen kannst, sind für Menschen, die dir nichts zurückgeben. Das ist das Beste, was du machen kannst. Weil dann kannst du dir sicher sein, du kriegst einen Lohn von Gott. Sagt die Bibel. Ja? Wer im Verborgenen ist und im Verborgenen zum Vater etwas bringt, dem wird der Vater es im Verborgenen vergelten. Jeder kann jemandem was Gutes tun, der einem wieder was Gutes tut, sagt Jesus. Das kann jeder. Ja? Jemandem was Gutes zu tun, der einem nichts zurückgibt, das ist Größe. Was, wenn wir anfangen würden, und wir haben vor dieses Lied gesungen, und damit beende ich gleich meine Predigt. Wir haben vor dieses Lied gesungen, Sende Erweckung. Und da in diesem Lied kommt vor, du hast es schon mal getan, bitte tu es nochmal. Die meisten Erweckungen in diesem Land wurden nicht durch uns ausgelöst. Dazu sind wir einfach nicht alt genug. Was ist, wenn die evangelische Kirche wieder auflebt? Die haben in jedem Dorf ein Gebäude, wobei sie gerade alle verkaufen. Aber noch haben sie viele Gebäude. Die haben unglaubliche Ressourcen. Was, wenn in dieser Kirche Erweckung geschehen würde? Was, wenn in der katholischen Kirche Erweckung geschieht? Und Pfarrer aufstehen, die an den lebendigen Namen von Jesus Christus glauben und Menschen in Nachfolge führen. Was, wenn in der orthodoxen Kirche, wo die meisten von uns ja gar keinen Bezug zu haben, die aber eine riesige Kirche ist weltweit, was, wenn die orthodoxe Kirche Erweckung erfährt? Haben wir die Größe, auch für sowas zu beten? Und unseren Blick zu heben auf das, was Jesus weltweit tut. Und ich möchte euch ermutigen, das mal zu machen. Mich ermutigt das sehr. Ich bin ja jedes Jahr einmal in Polen, treffe mich mit meinem polnischen, also nicht polnischen, sondern europäischen Kollegen. Bin da jetzt im Mentoring-Gremium und schule da Leute europaweit. Und wir tauschen uns aus über das, was in Europa stattfindet. Hey, das ist so ermutigend. Das ist so cool, da mit einem Bulgaren zu sitzen und der erzählt, welche Herausforderungen sie in Bulgarien haben. Und ich merke, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was im Leib Jesu läuft. Aber ich kann Anteil dran haben. Und vielleicht habe ich etwas als deutscher Christ, das ihnen hilft. Ob das jetzt Finanzen sind oder Weisheit oder ein Ratschlag oder meine Erfahrung. Aber ich kann Anteil daran haben und gleichzeitig lerne ich von ihnen. Das ist so bereichernd, ihr Lieben. Und vielleicht bereichert es auch uns, wenn wir den Blick heben über das, was Gott weltweit in seinem Leib tut. Amen.